Diese Folge Abfahrt 2 widme ich den Schaustellern dieser Welt. Das wäre zwar absolut kein Lebenskonzept für mich und wir alle wissen, dass Roman aufgrund von Schlüsselerlebnissen ein gespanntes Verhältnis zu ihnen hat, aber was sind Volksfeste und Weihnachtsmärkte ohne sie? Wahrscheinlich eine dröge Veranstaltung und weniger Leuchten in den Kinderaugen. Ich sag hiermit Danke. Nicht für die Preise, aber fürs Erlebnis. Und Erlebnisse könnt ihr jetzt auch von uns haben. Viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2.
Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
Jawohl, und damit moin, Gang rein, wir starten in eine neue Abfahrt. Ich bin Sven, ich habe den Blinker schon gesetzt, links von mir der Typ, der jede Referenz im Rückspiegel direkt erkennt. Hallo Götz.
Woo woo. Oder Hup Hup, wie wir damals gesagt haben. Hup Hup,
sehr gut. Und hier direkt rechts von mir der Mann für klare Kante und spontane Lebensweisheiten. Hallo Roman.
Hallo Sven, ich fahre schon so lange Automatik, ich habe vergessen die Kupplung zu drücken beim Gang einlegen.
Das ist direkt so ein Ding, ne? Automatik fahren.
Kupplung drücken auch schon, ne?
Park and Ride, mehr machst du doch nicht mehr, oder? Das sind doch einfach nur zwei Dinger.
Da sind so viele Mikrochips drin, man kann überhaupt nichts mehr falsch machen beim Autofahren.
Aber ich mag das schon, so dieses Hochschalten, finde ich schon cool.
Ja? Ja. Vielleicht musst du noch ein bisschen was aufholen, du bist ja erst so spät zu deinem Führerschein gekommen, ne?
Kann sein. Also ich würde sagen, es hängt tatsächlich so ein bisschen von der Motorisierung des Fahrzeugs ab und wie halt die Übersetzung so geschaltet ist. Also wenn das so wirklich so butterweich ineinander übergeht, dann würde ich sagen, dann kann Automatik schon was. Roman wird mir wahrscheinlich recht geben.
Ja, was soll ich sagen? Ich fahre seit einiger Zeit nur noch Automatikwagen und ich möchte nichts anderes mehr. Also wenn man auch häufiger mal im stockenden Verkehr steckt oder so, oder ich glaube generell ist es einfach super cool. Du hast eine Hand frei.
Aber hol mich mal ab.
Ja.
Genau, also muss ich nicht mehr gar nicht mehr schalten. Du machst einmal Park oder einmal Ride und dann gibst du Gas und Bremsen. Mhm. Keine Kupplung mehr, gar nichts.
Es gibt keine Kupplung. Also es gibt schon eine Kupplung, aber keine, die du drücken musst.
Okay, und wofür brauche ich dann diese Kupplung noch?
Im Automatikfahrzeug hast du kein Kupplungspedal.
Okay.
Nee, aber das Ding hat schon eine Kupplung, aber das macht's automatisch. Das funktioniert so intern.
Genau. Ja. Okay, aber ich habe dann nur zwei Pedale. Ich habe ein Gas- und ein Bremspedal, korrekt?
Korrekt. Genau, was du mit einem Fuß bist. Also du hast im Prinzip, der linke Fuß hat Urlaub. Hm. Der steht einfach nur rum.
Ja, und die rechte Hand anscheinend ja auch. Also du musst ja auch nicht mehr schalten.
Nee, genau.
Nee, aber da hast du ja genug zu tun am Lautstärkeregler.
Naja, und der Blick muss natürlich auf der Straße sein. Jetzt. Entschuldigung.
Aber du kannst dich auch mal mit Handzeichen verständigen und deinen Unmut gegenüber deiner Umwelt. Oder auch ausdrücken, dass du alles super findest, was die Leute neben dir machen. Kommt ja auch häufig mal vor. Dass man spontan mal denkt, Mensch, das war richtig gut jetzt gerade hier von dir. Mir noch fremder Verkehrsteilnehmer. Toll.
Keine Ahnung, warum es mir gerade in den Kopf kommt. Ich habe letztens einen Short von Tom Hanks gesehen. Der erzählt von den deutschen Autobahnen und dass er es halt wahnsinnig findet, wie ein Deutscher anscheinend an ihm vorbeifährt mit 200 Stundenkilometern und in dem richtigen Moment, er sagt nur, er hört nur so ein Well, dass man sich nochmal ganz kurz beschwert, dass man auf der linken Seite so ein bisschen stockend gefahren ist und er nicht durchfahren konnte. Ja,
das ist das deutschen liebstes Kind, wie man ja immer so schön sagt. Das ist ja ein Grundsatz in der Politik, geh nicht an den Alkohol und nicht an die Autobahn. Da machst du dir nur Feinde mit.
Oder an die Rentner, wenn man es demografisch sieht.
Ja. Darfst an nichts dran gehen. Heizung darfst du auch nicht ran. An die Rentner nicht.
Nirgendwo darfst du mehr ran heutzutage.
An die Schulen und Brücken dürfen wir auch nicht ran. Wir dürfen überhaupt nichts.
Also ich glaube, Schulen und Brücken hat keiner verboten. Also das ist, glaube ich, explizit gewünscht im Grunde von allen. Und alle sagen, wie wichtig Bildung ist. Aber investieren ist jetzt ja auch ein bisschen, weiß ich auch nicht.
Jungs, lasst uns bitte nicht politisch werden. Diese Zeit haben wir hinter uns.
Diese Zeit ist vorbei, genau. Wie die Zeit der manuell schaltbaren Fahrzeuge. Genau. Zumindest für manche von uns.
Also ich sag mal so, ich hatte auch schon Autos. Ich kann mich nur noch an einen Polo 2, ich habe keine Ahnung, was da für eine Zahl hinterkommt, erinnern. So mit 50 PS, 45 PS, glaube ich. Und auch an einen Golf 2, den ich hatte, mit 75 PS. Also da fand ich tatsächlich eine Schaltung schon sinnvoll. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil ich saß auch schon mal als Beifahrer in einem Auto Golf 2 mit Automatik und das war schon sehr mühselig. Da ist Automatik nicht so cool.
Warum mühselig?
Ja, weil also wenn du relativ wenig PS hast, also ne, so du brauchst halt mehr Kraft, um dich nach vorne zu bewegen. Also dementsprechend musst du auch mehr Gas geben. Dann hat man meistens immer so Probleme, dass man in diesen Übergangssituationen, also du hast ja trotzdem noch Gänge, die automatisch geschaltet werden. Und da hat man ganz häufig das Problem, dass so 50, was ja so eine Standard-Ortsdurchfahrgeschwindigkeit ist, in so einer Zwischensequenz liegt, wo du eigentlich viel zu hoch drehst, aber er noch nicht automatisch in den nächsten Gang schaltet. Das ist jetzt ein bisschen nerdy hier, aber das hat man tatsächlich bei so kleinen motorisierten Fahrzeugen tatsächlich und alten Automatikgetrieben hat man sowas halt häufig. Und da mag ich es tatsächlich dann auch lieber oder habe ich es damals lieber gemocht, wenn ich schalten konnte.
Ich bin noch nie in Automatik gefahren, deswegen finde das ganz interessant. Nee, wirklich noch nie. Ich überlege auch gerade, ob ich dich nicht einfach mal frage, ob du mich einfach mal eine Runde fahren lässt mit deinem. Natürlich, versicherungstechnisch müssen wir das erstmal abklären, ist klar. Aber ja, interessieren tue ich mich da grundsätzlich für. Ich meine, weniger arbeiten beim Autofahren, natürlich. Warum nicht? Klar. Dann bin ich vorne mit dabei. Genau, deswegen, ich wusste gar nicht, wie das genau funktioniert und abläuft. Ich meine, Autos sind ja auch nicht so mein Themenbereich.
Da hast du hier einen gut laufenden Autopodcast immerhin, ne?
Korrekt. Hup, sage ich dazu nur.
Ja. Hup. Und ich glaube, Sven, dass Roman sich mal vor Jahren als Experte für Mittelklasse-Kombis hier in den Vordergrund gedrängt hat und gesagt hat, wenn da einer was wissen will, dann frag nach. Und ich meine, das tut Sven gerade im Prinzip. Also nicht zwingend über Mittelklasse-Kombis, aber Mittelklasse-Kombis mit Automatik.
Das hätte auch ein Vorgespräch sein können, seien wir ganz ehrlich. Roman erzählt irgendwas vom Automatik und ich frage einfach nach. Das hätte auch ein ganz normales Gespräch zwischen uns sein können.
Ist off-air ist das dauernd. Wir reden nur über Autos.
Nur. Aber weg von den Autos und von den Autometaphern würde ich mal einfach, wir haben uns viel zu lange nicht mehr wieder in diesem Format gesehen. Und mich würde wirklich mal interessieren, was bei euch momentan wieder los ist. Ich habe nicht auf die Redaktionsliste geguckt. Ich habe nicht mal was draufgeschrieben. Aber ich bin mir sicher, bei euch war doch irgendwas los. Zumindestens, also bei Götz weiß ich, dass da was los war.
Ja?
Ja?
Also, meinst du was Explizites?
Na, wir haben im Privatchat doch über eine Sache geschrieben. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst. Den Auftritt mit deiner Band?
Ach so, oh, ja, tatsächlich. Ich hatte mal wieder einen Auftritt mit meiner Band und es hört jetzt auch einer aus meiner Band zu, damit hallo Whitey.
Hallo.
Grüße.
Also es ist da etwas passiert, was ich glaube ich so noch nie an mir erlebt habe.
Hol uns doch mal ab, so wie heißt die Band, wo wart ihr, welches Event, so ein bisschen, hol uns mal so ab, wie das so ablief für dich. Und du hast gesagt, es war auch lange kein Auftritt mehr. Also
ja, tatsächlich in der Konstellation war das der erste Auftritt. Der letzte, der ist ein Jahr her ungefähr und ja, wie soll ich sagen? Also ich meine, im Normalfall läuft sowas halt so ab, dass man im Vorfeld halt abklärt, dass man da spielt, dann so ein bisschen die Rahmenbedingungen halt miteinander bespricht, also mit dem Veranstalter, dass es dann heißt, wann kommt man dahin? So, wann baut man auf, wann macht man Soundcheck? Also man geht ja nicht einfach auf die Bühne und fängt an zu spielen, sondern man baut ja erstmal auf und dann heutzutage gibt's eigentlich nicht mehr, so wie ich das aus meiner Anfangszeit damals kannte, dass man einfach die Verstärker auf die Bühne stellt und dann irgendwie durch so eine schrebelige Gesangsanlage da so irgendwie sowas in der Art wie Musik da kreiert, sondern heutzutage durch Digitalmischpulte und hast du nicht gesehen, ist es einfach so, dass du eigentlich überall einen relativ annehmbaren Sound hinkriegen kannst und dann halt auch alles abmikrofonierst. Also das heißt, vor das Schlagzeug ein paar Mikrofone stellst, vor sämtliche Musikinstrumente, die benutzt werden, ein paar Mikrofone stellst, dass der Gesang dann halt auch über so eine Gesangsanlage beziehungsweise so über die PA, wie das ja so schön heißt, läuft. Ja, und sowas wird eigentlich im Normalfall im Vorfeld besprochen und dann abgeklärt, wenn irgendwas nicht möglich ist, dass man dann halt nach Lösungen sucht, bevor es halt zu spät ist, bevor es dann irgendwie so wirklich ernst wird. Und wir hatten da den speziellen Fall, dass wir im Vorfeld ja unsere Vorstellung dahin geschickt haben. Und als wir da ankamen, ist halt rausgekommen, dass im Prinzip die Hälfte von dem, was wir gerne da gehabt hätten und was wir im Vorfeld auch gesagt haben, was wir gerne da gehabt hätten, dass es halt nicht da war. Weswegen wir in total abgespeckter Form spielen mussten. Und da ist etwas passiert, was mir tatsächlich so noch nie passiert ist. Und zwar, dass ich wirklich sauer wurde.
Noch nie? Entschuldigung, Habt ihr das gehört, ne? Es ist ihm noch nie passiert.
Es ist mir in der Konstellation noch nie passiert. Also, dass ich irgendwo hingekommen bin und dann tatsächlich da mit Veranstaltern aneinander geraten bin.
Okay, okay.
So weit, dass meine Bandkollegen gesagt haben, ich soll mal vor die Tür gehen und mal durchatmen.
Okay.
Wow. Okay.
Und der Bassist von der anderen Band, die da mit uns gespielt hat, danach zu mir hinkam und mich gefragt, ob ich mal ein Drückerchen bräuchte. Er hätte Angst gehabt, dass ich dem gleich was an eine Mütze gebe. Ja, da wo ich ihn aufgeklärt habe, dass das bei mir eigentlich, also das passiert nicht. Dafür bin ich zu sehr überzeugter Pazifist.
Außer vielleicht im Fußballkontext, um hier noch einmal das obligatorische Thema Fußball unterzubringen.
Na klar, danke Roman.
Aber es passt doch gerade, oder Götz? Also
ja.
Also da als Trainer irgendwie von der Schülermannschaft oder sowas am Seitenrand, da stand Götz, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal kurz vorm Platzverweis. Gegen irgendwelche Schiedsrichter, die 3 Jahre jünger waren als er und alle einfach nur froh waren, dass da irgendjemand das macht. Aber egal, ich wollte nicht unterbrechen.
Das ist auch schon 20 Jahre her, das ist verjährt. Verdammt nochmal. Ja, nee, das ist damals auch passiert und das war auch nicht mal eine meiner Glanzstunden, weil also in 2 Fällen war ich tatsächlich der Teamkoordinator der Unterstufen-Fußballmannschaften, der Jungs und der Mädchen und dementsprechend, auch wenn ich gerade erst 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt war, ja schon eine gewisse Vorbildfunktion da hatte, der ich nicht nachgekommen bin. Aber in dem Fall waren alle erwachsen, die jetzt daran beteiligt waren. Noch nie ist halt so nicht richtig, aber so in diesem Kontext halt, das war das, was ich damit sagen wollte. Mhm. Und das war wirklich mal was, wo ich mir dachte, wow, krass. Und ich bin halt tatsächlich aus diesem emotionalen Tief, würde ich mal sagen, den Rest des Abends noch nicht mehr rausgekommen. Also diese eine Person da hat mich wirklich nachhaltig so an den Rand meiner Geduld gebracht, dass ich, ja, also im Prinzip, als ich nach Hause kam, immer noch sauer war.
Aber das heißt, es ging über, dass verschiedene Techniksachen nicht vorhanden waren, obwohl es abgesprochen war, hinaus noch durch das Wortgefecht, wo du dich dann angefeuert gefühlt hast? Oder?
Also ich möchte jetzt tatsächlich nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich...
Nee, nicht Detail, das verstehe ich, aber es gab ein Wortgefecht, so verstehe ich es jetzt auf jeden Fall nochmal irgendwie darüber hinaus, oder?
Nein, also es gab ein Wortgefecht so und ich... Hab dann halt auch schon gesagt, ich habe die Schnauze voll und dann wurde ich halt nach draußen geschickt. Also im Prinzip ist das alles relativ glimpflich irgendwie ein paar Minuten abgelaufen, aber so innerlich habe ich das halt sehr doll mit mir rumgetragen und das ist etwas, was ich so noch nie hatte und wo ich tatsächlich da im Nachhinein auch nochmal so drüber nachgedacht habe, also wie groß mein persönlicher Anteil auch irgendwie da war. Also im Sinne von, ist gerade einfach viel los, also ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht auch mal so ein Thema, wo ich das mal so zurückgeben kann. Also kennt ihr das, wenn ihr gerade irgendwie an allen Fronten gerade viel zu tun habt und ihr dann merkt, ich bin auf jeden Fall weniger belastbar, als ich es normalerweise bin?
Wir hatten doch vor ein paar Monaten erst darüber gesprochen, wie wir mit Stress umgehen und welche Bedeutung es hat und wie schnell man in Stresssituationen dann auch Sachen weitergibt, obwohl man das gar nicht so meinte und gar nicht so will. Also das war in der Stressbewältigungsfolge, an der Stelle gerne nochmal reinhören, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Mhm. Aber ja, natürlich kenne ich das. Ich kenne das. Ich bin aber auch regelmäßig wütend.
Ja, und ich musste danach tatsächlich für mich irgendwie feststellen, dass ich da die letzten Wochen nicht gut auf mich aufgepasst habe, beziehungsweise einfach auch gerade viel los ist. Ich möchte auch, und deswegen nehmen wir an einem unchristlichen Donnerstag auf, das vielleicht auch zum allgemeinen Wachheitszustand hier von allen. Ich möchte nächste Woche in Urlaub fahren. Und für mich ist in Urlaub fahren tatsächlich auch immer eine Sache, die sehr viel mit Stress verbunden ist. Gar nicht das Urlaub machen im Allgemeinen, das mag ich. Aber davor, dass ich immer dieses Gefühl haben muss, ich will dann halt auch irgendwie so einen relativ cleanen Schreibtisch haben auf der Arbeit. Also, dass ich nichts habe, wo ich dann irgendwie nach dem Urlaub meine E-Mails aufmache und direkt irgendwie sehe, dass sich irgendwer beschwert, weil ich irgendwas nicht gemacht habe. Und da bleibt irgendwie meistens, oder ist meistens doch mehr liegen geblieben, als ich mir das irgendwie die Wochen vorher so eingestehen wollte. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann an verschiedenen anderen Seiten. Und ich musste dann halt tatsächlich feststellen, nachdem ich dann nochmal reflektiert habe, dass das wahrscheinlich außerdem, dass ich das wirklich sehr übergriffig und bodenlos fand, wie da mit mir geredet wurde. Aber meine Reaktion darauf, das ist tatsächlich, glaube ich, einfach das Ergebnis von wenig auf mich achten die letzten Wochen.
Ja, krass. Mhm. Also kann ja auch beides dann halt auch wahr sein zur gleichen Zeit. Ne? Mhm. Als jemand mit Kindern kenne ich das zu Genüge. Dann ist es dann manchmal auch, dass man dann auch beruflich halt super eingespannt ist und man hat hier noch das und da muss man noch was machen und dann kommt hier noch jemand vorbei und möchte irgendwas mit seinem Handy geregelt haben und denkt, ich mache das doch schon die ganze Zeit während meiner Arbeitszeit. Ich habe keinen Bock, das in meiner Freizeit zu machen, irgendwelche Kennwörter rauszufinden. Und dann merkt man halt, oder ich was sagst du, Mann, weil als wenn ich mich von mir selbst distanzieren möchte, möchte ich vielleicht in dem Moment auch, weil ich dann merke, das sind halt nicht meine Glanzstunden. Wenn irgendwann mal ein Best-of-Video von mir veröffentlicht werden soll, dann soll es nicht sein, wie ich meine Kinder unverhältnismäßig anscheiße wegen vermeintlicher Nichtigkeiten, was einem selbst dann im besten Falle halt ein paar Minuten später auffällt und man entschuldigt sich. Im schlechtesten Falle für einen selbst passiert das gerade vor der Haustür und es läuft jemand lang und sieht gerade nur diese Szene, wie du dein Kind, was für eine ganz normale Frage gestellt hat oder so, übelst anschreist und dann wieder ins Haus holst und du sagst, oh fuck, das ist jetzt nur dieser eine Ausschnitt, den der Mensch mitbekommen hat.
Und wenn du dann hinterher rufst, das bin ich, was ist nicht, sonst ist ja das gar nicht so, weißt du?
Ja, deswegen bin ich auch selbst, also in der Beurteilung, wenn Leute harsch zu ihren Kindern sind in der Öffentlichkeit, bin ich meistens nicht so judging, weil ich denke, na, wer weiß, was da vorgefallen ist, ist sicherlich nicht sein proudest Moment, aber es gibt kein gutes Bild ab. Natürlich da nochmal ganz zu trennen, irgendwie Gewalt gegen Kinder im öffentlichen Raum oder so, der berühmte Klaps auf den Po, ich finde, das ist nie angebracht und man kann sich ja kaum ausmalen, was da los ist, wenn mal keiner hinguckt.
Da empfehlen wir gern die Spuk im Hotel-Folge.
Letzte dritte Abfahrt, ja.
Aber das sind doch genau die Momente, von denen Götz spricht, wo man halt gerade irgendwie zart beseitet ist. Mhm. Es ist gerade alles zu viel und ich weiß nicht warum, ich habe die alleinerziehende Mama im Kopf, die durch den Einkaufsladen geht und links und rechts und man versucht eigentlich nur irgendwie gerade alles zusammenzuziehen und auf einmal wird irgendwas aus dem Regal gezogen und alles fällt runter und man steht so in dieser Position, alle gucken einen an, alle Blicke sind auf einen gerichtet, also musst jetzt reagieren, bist auf 180 so. Und dann, hey, ich hab dir doch gesagt, bitte lass das, nein. Hm. Wow, Alter, das ist wirklich, also da die Ruhe zu bewahren, in so herausfordernden Situationen, ich mal jetzt gerade einfach irgendwas, was mir gerade in den Kopf kommt, ich glaube, da kann das Leben ganz andere Situationen schreiben. Hm. Aber das sind doch genau diese Momente, wo es dann darum geht, die Ruhe, also einen Wusa-Punkt zu finden, dreimal zu atmen, keine Ahnung was zu machen, dass man für sich den Moment findet und sagt so, boah, das ist jetzt alles gerade egal, sind irdische Probleme und wir machen das Schritt für Schritt, wir gehen daran, ohne irgendwie frustriert, sauer, emotional in irgendeiner Art und Weise zu sein.
Ja, genau.
Gut, haben wir das abgehakt?
Nein, also einfach tatsächlich, also ich meine, die Kunst ist ja tatsächlich dann einfach zu sagen, also bevor es aus einem rausbricht, zu erkennen, dass was gleich kommt, das wird wahrscheinlich peinlich werden.
Das ist so schwer.
Ja, das Timing, das richtig zu erkennen.
Schluck's einmal runter und schreis nachher irgendwann raus, aber nicht in der Situation gerade.
Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon mal Betrunkene getroffen, die waren so überzeugt in Diskussionen von bestimmten Punkten und dann hast du die am nächsten Tag nüchtern angesprochen und dann haben die dir gesagt, nee, also das ist ja, also das würde ich ja gar nicht so machen. Und dann denkst du dir manchmal, also dann sind das diese Momente, wo du aggressiv durchdrehst, emotional wirst, wo du deinen Punkt verteidigst bis aufs Blut und am nächsten Tag ist er dir gar nicht mehr so wichtig. Aber das sind dann die Momente, von denen du Roman gesprochen hat, die bleiben im Kopf. Hm. Wenn dich einer das erste Mal an dem Abend kennenlernt, dann ist das etwas, was der Person im Kopf bleibt und was in die Schublade reinkommt, wo dein Name draufsteht, sage ich jetzt mal. Hm. Aber diesen Moment nicht aus der Hand gleiten zu lassen, die Kontrolle zu behalten. Du lachst, ich find's wahnsinnig schwierig, wirklich. Also
ja, natürlich ist das schwierig, aber also ich hätte es in dem Moment halt gern gemacht, weil also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr eloquent aussah, was ich da veranstaltet habe.
Also die Leute da draußen kennen dich ja auch nicht und wie gesagt, du bist auf gar keinen Fall handgreiflicher Typ, definitiv nicht, auf gar keinen Fall. Nur bevor hier jetzt irgendwelche Zuschriften kommen, dass du da, der ist in der Band und der schlägt Menschen.
Nein. Auch da bin ich nicht, also da wurde mir unterstellt, dass ich kurz davor wäre, handgreiflich geworden zu sein. Also von dem Bassist von der anderen Band. Mhm. Aber ich, nein. Also das zu keinem Zeitpunkt da stand das zur Debatte. Ich denke mal auch von dem Gegenüber nicht. Aber also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, wenn sich zwei, die sich nicht grün sind, irgendwie sehr peinlich versuchen wegzudiskutieren und keiner möchte weggehen. Mhm. Also ich kenne das also aus meiner Zeit als Kommunalpolitiker, nenne ich es jetzt mal, wenn du halt irgendwie samstagmorgens im Wahlkampf auf den Stand gehst und dann kommt irgendwer nebenan zum FDP-Stand und ist irgendwie total unzufrieden mit der Bundes-FDP und lässt das da in einem Ortsverein aus. Ich habe da tatsächlich, das darf man ja nicht öffentlich zeigen, aber ich habe da mal einen Handy-Mitschnitt von gemacht. Manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, dann mache ich das nochmal an. Da schreien sich halt zwei, ich glaube, sie sagen auch, wie alt sie sind, also so um die 70-Jährigen, die schreien sich halt an, wer länger in Oerlinghausen wohnt und machen daran fest, dass sie recht haben. Ja, sowas. Und auf dem Niveau war das ungefähr.
Wer ist der OG hier?
Ja, aber ich, und das habe ich tatsächlich auch noch auf dem Redaktionsplan, ich bin mal wieder, zweimal jetzt sogar, weil ich das vor 2-3 Monaten so gar nicht erzählt hatte, ich bin mal wieder so in den Genuss von Gartenkonzerten gekommen. Also ich habe ja mal irgendwann vor geraumer Zeit erzählt, dass meine Frau einen Bekannten hat, der ein Haus und einen Garten hat und künstlerisch sehr interessiert ist, vor allem was Musik angeht und regelmäßig halt KünstlerInnen einlädt zu sich in den Garten, um dort zu spielen. In den Genuss bin ich tatsächlich auch vor ein paar Wochen wieder gekommen. Tatsächlich, also das war Ende September und also gefühlt hat man da mit Wochen oder monatelang vorheriger Planung da wirklich das Wochenende rausgekramt, wo es an dem Tag nicht geregnet hat, wo echt gutes Wetter war, wo man mit ein paar Decken draußen noch sitzen konnte. Es waren 50 Leute bei ihm im Garten, glaube ich, um den Dreh rum. Also das wäre sehr eng geworden, wenn man es nach drinnen hätte verlegen müssen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich da bin, was das einfach nochmal für eine krass intime Atmosphäre ist. Also das sind alles KünstlerInnen, mit denen ich im Vorfeld wenig bis gar keine Berührungspunkte hatte, die ich nicht kenne, deren Musik ich nicht kenne. Also das wäre eigentlich noch krasser, wenn ich die mal irgendwie durch Zufall in irgendeiner Spotify-Playlist mal gehört hätte und mir dann gedacht habe, oh, krass, und jetzt sind sie hier. Aber es ist einfach echt immer wieder schön. Und das ist dann ja ein schönes Konzerterlebnis, erst die Menschen zu sehen. Und die Tradition da ist, wenn die halt fertig sind mit Spielen und die ganzen Gäste halt gegangen sind, dann gibt es nochmal von der Mutter des Hausherrn, oder in dem Fall, nee, hat er selber gekochten Eintopf, der dann gemeinsam gegessen wird. Also dann sitzt man halt mit den KünstlerInnen da am Tisch und isst gemeinsam und quatscht nochmal ein bisschen. Und das ist einfach nochmal ein krasses Extra-Erlebnis zum Konzerterlebnis dazu, weil man halt nicht nur so die Kunstfigur kennenlernt, sondern danach auch nochmal den Menschen, der dahinter steht. Und ich bin ja geborener Ostwestfale, ne? Mhm. Also machen wir uns nichts vor. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da irgendwie dem Loch in den Bauch fragt, sondern ich bin dann eher derjenige, der daneben sitzt und mir das dann anhört, wie andere Fragen stellen. Das ist nämlich da das Praktische, weil ich dann wirklich auch, also das Ganze findet immer in Sachsen-Anhalt statt, also bin ich eigentlich auch immer der einzige Ostwestfale, der da überhaupt rumläuft. Und das ist dann einfach wirklich nochmal schön, mir dann nochmal anzuhören, wie andere die Fragen stellen, die mir halt auch irgendwie so im Kopf rumwabern und wo man dann halt auch mal so noch ein bisschen Lebensgeschichte von den Leuten mitkriegt. Ja, das ist eigentlich das schönere Konzerterlebnis gerade. Wobei ich möchte das hier gar nicht so blöd darstellen, weil ich liebe es, Musik mit meiner Band zu machen und es war einfach nur an dem Abend blöd so. Aber ich freue mich darauf, demnächst einfach auch nochmal es kann eigentlich nur besser werden, ein schöneres Konzerterlebnis mit den Jungs zu haben.
Habt ihr denn Tourtermine jetzt aktuell draußen oder spielt ihr jetzt wieder häufiger? War das der Startschuss eurer großen Tour-Season?
Nein. Aber es war auf jeden Fall der Startschuss dazu, dass wir uns jetzt mal wieder vermehrt aufs Bewerben konzentrieren. Also von daher, das wird dieses Jahr wird das nichts mehr, aber dass man vielleicht nächstes Jahr nochmal so 2-3 Termine irgendwie ins Auge fasst, wahrscheinlich so in der Region Ostwestfalen-Lippe erstmal. Von daher werde ich das Ganze dann auch natürlich kundtun, falls jemand da draußen, der uns zuhört, sich denkt, auch Mensch, das würde ich mir auch mal gerne anhören, dann soll es auch die Möglichkeit geben. Aber noch sind wir in der Bewerbungs- und Findungsphase. Ich werde zu späterem Zeitpunkt nochmal drauf zurückkommen.
Am Ende machen wir einfach ein Abfahrt A2-Konzert, an dem du auftrittst.
Ja.
Und dann kann ich das ganze Ding noch eröffnen und haben wir das auch noch mit drin.
Ja, guck mal. Also das ist jetzt wirklich was für unsere OGs.
Immer zwischendurch auch an die Trucker denken, Leute. Immer an die Trucker denken.
Ja. Hup, hup.
Auch ich habe es bis hierhin vergessen, bis du dann nochmal den OG-Kommentar dort eingelegt hattest und das Eröffnen auf einmal wieder kam. Was ja eigentlich nur der Sinn und Zweck dieses Podcasts war. Also für Leute, die später eingestiegen sind. Und auch nochmal für mich. Unser großes Ziel war es, irgendetwas zu eröffnen als Abfahrt A2-Podcast. Stand heute ist da nicht so viel auf unserer.
Und dann kam Corona.
Genau. Corona ist schuld.
Ja,
so.
Ja, die Wirtschaft hat sich nie wirklich erholt.
Wir hätten fast einen Spielplatz eröffnet. Das war ja wirklich, stand das ja wirklich zur Debatte. Also von daher, es war auf jeden Fall Thema.
Da waren wir schon nah dran, das stimmt.
Ja, und dann hätten wir fast eine Fritteuse eröffnet.
Ja, das wäre mega gewesen. Ja, ja. Die Latte liegt nicht besonders hoch, wie ihr da draußen vielleicht hört. Also falls ihr mal irgendwas eröffnet haben möchtet, moderiert und so, wir kommen gerne vorbei gegen Speis und Trank oder so, ist ja vieles möglich.
Ich wollte gerade sagen, also mehr möchten wir auch gar nicht. Eröffnen, was zu trinken, was zu essen und nicht zu weit weg. Ich muss ins Bett.
Ich habe eine Tankkarte, das kriegen wir schon hin.
Nee, mir geht es ja um den zeitlichen Aspekt. Ja, aber das ist auf jeden Fall das, was bei mir gerade los war. Mhm. Aber die Frage ging ja an alle. Deswegen will ich jetzt mal in alphabetischer Reihenfolge und
nein,
ich dabei weiß. Ist eigentlich egal, ob ich dich mit S oder mit Z schreibe. Roman.
Ja, ich würde gerade noch mal kurz das Musikthema mitnehmen, um darauf hinzuweisen oder euch da draußen zu informieren. Ich weiß, ihr holt euch ja all die Informationen darüber, wie ist das jetzt hier mit dem Nirvana-Album Nevermind und dem Cover. Da war doch der Dude, das Baby vom Cover, was damals diesen Rechtsstreit dann irgendwie bemüht hat. Und was ist jetzt daraus geworden?
Darüber reden wir auch wirklich immer einmal im Jahr, oder? Da habe ich auch einmal so ein Gefühl, wir reden einmal über diesen Fall. Und dann kommt der einmal im Jahr, kommt er wieder hoch und dann reden wir wieder drüber.
Es war tatsächlich wohl das letzte Mal 2023, dass das ein Fall war. Also nochmal kurz abzuholen, die jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie dran denken, wie ich es beispielsweise tue. Es fing an 2021, also das Baby vom Nevermind-Cover, jeder kann es sich möglicherweise vorstellen, ansonsten googelt es bitte. Es ist ein Baby in einem Pool unter Wasser, ikonisches Cover. Und der Typ, der darauf zu sehen war als Baby, hat dann irgendwann 2021 eine Klage eingereicht wegen Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten. Diese Klage wurde mehrmals abgeschmettert, das letzte Mal 2023. Allerdings, und das war mir gar nicht klar, weil der Richter sagte, das ganze Ding wäre verjährt. Also er hat gar nicht in der Sache geurteilt. Das ist jetzt allerdings passiert, 2025, vor zum Zeitpunkt der Aufnahme, gut 2 Wochen her oder so, wurde die Klage abgewiesen, aber aus sachlichen Gründen, weil dort keine Kinderpornografie zu entdecken war. Ja, da wollte ich euch nochmal auf dem Laufenden halten.
Sprich, er versucht es weiter und weiterhin ohne Erfolg.
Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch weiter Einspruch möglich ist. Also er bekam schon eine zweite Chance vor Gericht. Das Berufungsgericht hat es 2023 zurückgewiesen. Und Alden, wie der Typ heißt, hat es nochmal versucht. Ich weiß nicht, ob er es nochmal versuchen wird. Ich bin kein Jurist. Wer hätte das gedacht? Alle Geräten raus. Was? Das ist kein Jurist. Das klingt immer so fundiert, wie da alles mal raussprudelt und so sachlich korrekt. Aber nein, das Gegenteil ist auch nicht der Fall. Was soll der Gegenteil von einem Juristen sein? Kein Jurist.
Dies ist keine Rechtsberatung.
Das ist keine Rechtsberatung und ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwelche Möglichkeiten bestehen, Einspruch zu heben. Meines Rechtsempfindens nach wird das, glaube ich, nichts. Ich würde sein lassen.
Ist jetzt mal gut.
Ja, genau.
Naja, also, aber selbst wenn du Jurist wärst, dann wärst du ja nach deutschem Recht Jurist. Und das würde dir da auch nichts bringen.
Richtig, genau. Ich weiß nicht mal, welcher Staat das da war. Die haben bestimmt noch mal ihre ganze eigene Gesetzgebung. Und am Ende entscheidet sowieso wieder irgendjemand.
Aber ich denke, es ist auch so, dass irgendwann auch mal gut ist.
Ja, genau. Irgendwann muss mal gut sein.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in den USA halt mit dem gleichen Fall so oft vor Gericht gehen kann, wie man will. Also irgendwann, wenn irgendwie gewisse Instanzen durch sind, dann wird auch da irgendwann gesagt werden, nee, jetzt ist gut. In Deutschland gibt es da ja auch klare Abfolgen und ich denke mal, wird da ähnlich sein. Also es ist doch auch so, wenn man für irgendwas freigesprochen wurde, kann man nicht nochmal angeklagt werden. Ne? Ist das nicht auch so in manchen Bundesstaaten? Aber da gefährliches Halbwissen gerade. Ich auch nur auf Filme bezogen, wie ich gerade feststelle. Nee, noch schlimmer. Ich glaube auf so Law and Order Fernsehserien.
Die sind bestimmt immer akkurat.
Matlock.
Ja, Matlock war wahrscheinlich auch sehr akkurat.
Ich glaube
auch. Weiß ich auch nicht genau, aber das ist tatsächlich auch so, dieses Hollywood-Wissen irgendwie, was sich da so rüber geschlichen hat. Ne? Wenn du mal freigesprochen wurdest, dann kann man dich nicht mehr verurteilen. Mhm. Auch wenn es dann irgendwie vielleicht Ermittlungsmethoden gibt, die es damals vielleicht nicht gab oder so DNA-Probe auftauchte.
Das ist genauso wie, wenn du Polizist bist und ich frage dich, ob du Polizist bist, dann musst du mir wahrheitsgemäß
musst du die Wahrheit sagen. Ich habe in meinem Kopf schon die ganze Zeit gekramt nach weiteren Beispielen für so einen Wissen.
Es ist so gut.
Genau das, ja.
Ja, sind Sie Polizist? Nein. Okay, ja, dann kann ich Ihnen ja alles erzählen.
Und dann nachher vor Gericht irgendwie irgendein Verurteilter, weiß ich nicht, Pädophiler. Ja, aber als ich gefragt habe, ob er Polizist ist, hat er es verneint. Was? Okay, die Anklage ist ungültig.
Ungültig, alle nach Hause.
Freispruch.
Das ist, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Es ist genau dasselbe Unwissenheit, was ich hier raushaue.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber das ganze Jury-Ding und so in den USA, das ist ja auch irgendwie
das
irgendwie schwierig zu verstehen.
Du musst nicht mehr nur den Richter überzeugen, sondern da sind wirklich Menschen ja auch wie bei uns. Schöffen haben wir ja auch in Deutschland. Aber diese Entscheidungsgewalt, die diese Jury hat, finde ich einfach Wahnsinn. Und das sind ja auch, sollen ja Repräsentanten der Gesellschaft sein. Hm.
Ja, also grundsätzlich können Schöffen auch einen Richter halt überstimmen, tatsächlich. Also das geht schon.
Müssen aber dann alle sein, glaube ich, dann. Oder also es muss dann wirklich eine große Gruppe sein, die das,
naja, ich glaube, in Deutschland, also am Schöffengericht ist tatsächlich zwei Schöffen ein Richter, oder? So eine, also große Jury, also wenn da wirklich, ich war mal bei einer Verhandlung, die wirklich vor, da saßen, ich glaube, 7 RichterInnen vor mir. Da ging es um, ich glaube, die Anklage war tatsächlich versuchter Mord. Da sind dann wirklich nur RichterInnen, die da vor einem sitzen. Da haben Schöffen dann nichts mehr zu suchen.
Okay, genau. Dann werden sie aus solchen Fällen werden sie rausgenommen, ne?
Gar nicht erst berufen. Das findet da nicht statt. Also die man macht schon krassen Scheiß als Schöffe. Also ich war auch mal tatsächlich, wo wir gerade bei dem Thema waren, ich war mal bei einer Verhandlung, wo es um Kinderpornografie ging, aus beruflichen Gründen. Und das war halt vor einem Schöffengericht und die mussten sich halt alles angucken, was da zur Verhandlung stand. Mhm. Und da habe ich sie nicht drum beneidet, muss ich sagen.
Ich habe gerade gegoogelt, im Amtsgericht mit einem Berufsrichter sind 2 Schöffen und im Landgericht mit 3 Berufsrichtern sind auch 2 Schöffen. Also das, was du
okay.
Genau. Das heißt, da wären die Schöffen dann sogar in der Unterzahl prinzipiell. Mhm. Aber alle Richter und Schöffen haben das gleiche Stimmrecht nach § 30 Absatz 1 GVG.
Ja, aber grundsätzlich ist das aber auch keine Bauchentscheidung. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie, also vom Geschworenengericht, da sind doch quasi die, also auch da wieder reines Film- und Fernsehwissen. Aber es kommt mir halt tatsächlich da immer so vor, dass das so überall so dargestellt wird, dass da einfach 12 Leute aus der Gesellschaft miteinander diskutieren und wenn alle der gleichen Meinung sind, dann ist das das Urteil.
Aber du sagtest gerade, Götz, du warst schon mal vor Gericht, also nicht vor Gericht, aber du hast bei Gericht schon mal beigesessen. Roman, du auch?
Nee. Einmal war ich vorm Arbeitsgericht wegen meinem ehemaligen Arbeitgeber, aber er ist nicht aufgetaucht.
Okay.
Der Hund möchte ich noch kurz hinzufügen.
Ich habe schon mal jemanden begleitet während der Arbeit, aber ich war privat tatsächlich auch schon mal vor Gericht, ja.
Okay, aber
als Zeuge.
Dann vielleicht kannst du das bestätigen, weil ich fand, das ist gar nicht so wie im Fernsehen. Und ich meine, im Deutschen nehme ich jetzt mal einfach Barbara Salisch mäßig, weißt du? Mhm. Da sitzt keiner hoch erhoben, ein bisschen vielleicht, aber im Endeffekt sind da 4 Tische. Und da sitzen einmal Partei A und Partei B. Mhm. Und dann sitzt der Richter auf der anderen Seite. Und dann ist es, habe ich das Gefühl, wie so ein großes Gespräch. Und dann sagt Partei A irgendwie ein bisschen was, dann sagt Partei B, nee, das war so nicht. Und der Richter guckt sich die Sachen an und versucht Nuancen rauszufinden und am Ende sagt er, ja, Partei A hat ein bisschen mehr Recht und Partei B nicht so viel und dann machen wir so und so. Also nochmal, das ist jetzt nicht willkürlich, aber muss natürlich auch ein Plädoyer und hin und her, aber grundsätzlich ist es ein Gespräch zwischen 3 Parteien und die sitzen zusammen und quatschen. Also ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
Naja, also es kommt darauf an, ne? Also bei dieser Anklage so wegen versuchten Mordes, da.
Ja, okay, never mind. Naja, gut, okay, du holst jetzt die krassen Dinger raus. Also mag sein, dass es da nochmal anders ist.
Wie gesagt, da saßen sehr viele Leute da, da saßen sehr viele Anwälte da und da saßen auch sehr viele Zuschauer da. Und das ging auch über mehrere Verhandlungstage und ich war halt nur an einem Verhandlungstag da, wo ich dann auch als Zeuge aussagen musste. Krasserweise, könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der jahrelang in einer Firma hier in Ostwestfalen seinen Mitarbeitenden die Pausenbrote vergiftet hat.
Schloss heute Stuckenbrock, ja, oder so war das, ja, irgendwo. Ne? Ja.
Die Verhandlung war auch an dem Tag. Und der Typ, der wurde gerade in den Saal nebenan geführt, als ich draußen auf meiner Aufrufung warten musste. Und der stand dann so einen halben Meter neben mir und ich konnte mir ihn sehr genau angucken.
Ach krass.
Und es ist ja immer so, ne? Also wenn man das so im Fernsehen hört, wenn Leute so sagen, das hätte ich ja niemals von dem erwartet. Das war immer so ein netter Nachbar. Ja, und genauso sah der irgendwie auch raus, so total unscheinbar.
Klassischer Dexter.
Finde ich dann immer wieder krass, ja. Aber es ist in den meisten Fällen tatsächlich relativ heller Saal. Es sind ein paar Leute, die irgendwie miteinander quatschen. Aber am Ende des Tages müssen die RichterInnen oder die Richtenden da unter dem Aspekt, dass es halt ein dementsprechendes Strafgesetzbuch gibt oder dass es generell Gesetzbücher gibt, müssen die auf deren Grundlage halt ein Urteil fällen. Also die sagen ja nicht, die Person hat so und so ein bisschen mehr Recht in meiner Welt, sondern die sagen dann nach Paragraph so und so.
Korrekt, aber es ist so eine bürokratische Welt, dass ja der Anwalt A schon was aufschreibt, dann schreibt der Anwalt B schreibt was auf. Das heißt, der Richter macht sich ja schon ein Bild vorweg, bevor da überhaupt zwei Parteien sitzen. Dann sitzen die beiden Parteien da und das ist wie beim Lehrer. Natürlich soll der Lehrer die Noten schön immer individuell anpassen, aber der hat auch ein Gefühl. Und wenn du dann merkst irgendwie, ich war eigentlich so eingestellt, aber die Partei B, die redet jetzt irgendwie so, dann kannst du mir nicht sagen, dass das auch irgendwie also beeinflussend ist. Und natürlich kannst du da auch eine Rechtslage komplett ausdehnen und Möglichkeiten machen. Ich will nicht sagen, dass das alles Willkür ist, aber das sind natürlich auch alles Menschen. So, und wir sitzen da als Menschen und sitzen vor einem Menschen. Und wenn dann Verständnis generiert werden kann und nachvollziehbare Gründe gefunden werden kann, und nochmal, das wurde ja alles schon vorher, das ist ja alles schon vorher Informationen, da kommt ja meistens nur noch so Gegenfragen auf bestimmte Punkte, mein Empfinden, oder mal so ein bisschen irgendwie, man stochert nochmal so zwei, drei Punkte nach, um nochmal so richtig nachzuvollziehen, wie das denn jetzt wirklich gemeint ist. Und natürlich, der Anwalt von der Seite A versucht irgendwie ein bisschen was zu mauscheln, Seite B versucht ein bisschen was zu mauscheln, am Ende muss der Richter das rausfinden, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit hier an dem ganzen Thema. Und das, der Haut möchte ich auch nicht stecken, ne? Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und dann kannst du noch in Revision gehen. Das heißt, dann fechtest du wieder auf verschiedenen Ebenen, wie wir es gerade auch gehört haben. Das gibt's in Deutschland natürlich auch, ne? Revision reingehen. Aber das ist, wie gesagt, alles wahnsinnig viel Stress bestimmt. Wahnsinnig viel Stress für alle Beteiligten.
Aber auch da ist es ja tatsächlich das Ziel, es mit so wenig Aufwand wie möglich halt zu einer Einigung zu bringen, ne? Also wenn es jetzt tatsächlich so um Streitigkeiten zwischen zwei Personen geht, weil, keine Ahnung, Besitztümer halt nicht, also der Besitzanspruch nicht wirklich geklärt ist oder sowas, dann versucht man das natürlich so außergerichtlich wie möglich zu regeln. Aber ja, also wenn man das Gefühl hat, dass halt da ein Mensch menschlich entschieden hat und das irgendwie zu meinen Ungunsten passiert ist, aber ich der Meinung bin, dass ich trotzdem Recht habe, dann kann man halt nochmal eine Instanz höher gehen. Ne? Und man kann sich halt tatsächlich so lange hochkraxeln, also irgendwann gibt's ja auch da ein Ende, ne? Also du kannst das ja über Jahre hinweg durchziehen, aber wenn du irgendwann dann bei der höchsten Instanz angekommen bist, dann wird dann auch gesagt, so, jetzt ist gut. Die höchste Instanz hat gesagt, du erzählst auch Scheiße und dann gibt's halt nicht mehr. Und ich denke einfach auch, das gibt's in den USA. Sonst könntest du ja wirklich über Jahrzehnte Gerichte mit irgendeiner Scheiße beschäftigen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt scheiße war, was Roman da eben gesagt hat, aber ja.
Ich glaube, es gibt Leute, die bürokratischen Schlupflöcher kennen, sie ausnutzen und auch solche Prozesse immer wieder am Laufen halten, um das in Länge zu ziehen, unnötig. Doch, davon bin ich überzeugt.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem finanzstarke Akteure natürlich auch, die darauf auch bauen können, dass andere möglicherweise nicht diese juristischen Möglichkeiten haben und sowas.
Der Bushido-Fall, Entschuldigung, das ist doch mal komplett durch die Medien gegangen, das ist doch komplett in die Länge gezogen worden. Das ist mir gerade so eingefallen, das Ding ist doch komplett wie so ein Gummi gezogen worden.
Aber auch natürlich bei staatlichen Akteuren, ne, wenn die sich vielleicht in Grauzonen oder darüber hinaus bewegen, bis da dann auch irgendwelche Urteile gefällt werden. Auch wenn wir nicht politisch werden wollten, nur ein Beispiel dazu, weil heute gerade entschieden worden ist, dass das Bürgergeld bis auf 100% runtergekürzt werden kann, was mit dem Grundgesetz halt nicht vereinbar ist.
Das wurde jetzt ja schon abgelehnt. Das haben sie ja schon, für die obersten Richter haben das ja, als sie das schon mal vorgelegt haben.
Ja, das wurde schon mal abgelehnt. Aber du kannst ja trotzdem durchziehen und bis Karlsruhe dann auch wirklich das Urteil spricht, sind natürlich schon, das hilft dir nicht in der Situation, wenn deine Miete nicht mehr für den nächsten Monat bezahlt wird. Also bis dahin wird das dann halt eben nicht entschieden werden, solche Fälle.
Aber ist es denn jetzt wirklich entschieden? Es muss doch noch durchs Parlament.
Es muss noch irgendwo durch, auf jeden Fall, aber ich sehe jetzt nicht, woran das scheitern sollte bei den gegenwärtigen Mehrheiten.
Okay, das ist jetzt ein bisschen Nerdfrage hier, aber gilt das auch für die Kosten der Unterkunft dann tatsächlich?
Es soll wohl dann auch auf die Kosten der Unterkunft gehen, ja.
Die sind ja eigentlich abgespalten vom Regelsatz.
Genau. Mhm.
Und sie wollen es dann, wenn du dreimal den Termin verpasst hast und nicht bereit bist, sozusagen den dritten Termin angenommen hast, dann wollen sie dir auch Wohngelder streichen.
Jetzt grundsätzlich habe ich das mitgekriegt, ne? Aber ich habe mich da jetzt nicht so weit reingelesen. Ich dachte immer, dass zumindest die Übernahme der Kosten der Unterkunft, dass das davon halt ausgenommen ist, weil das ist ja tatsächlich existenzannagend.
Ja, ja, absolut. Also da empfehle ich auch sehr gerne Helena Steinhaus, die sich mit der Organisation Sanktionsfrei auch viel für die Belange von arbeitslosen Bürgergeldbeziehenden einsetzt und auch die Problemlagen mal so ein bisschen öffentlich macht. Es gab da auch vor ein paar Monaten erst, weil wir wissen es ja auch in sämtlichen Talkshows, geht es dann irgendwie, das ist dann schon die Fragestellung, wie viele Milliarden können wir wirklich beim Bürgergeld sparen? Mhm. Wenn das schon die Ausgangsfrage ist, dann ist halt schwierig, da irgendwelche anderen Deutungen reinzukriegen und das irgendwie 2-3 Mal gefühlt in jeder öffentlich-rechtlichen Talkshow stattfindet und sie dann halt eben auch Bundespresse-Podium eine Studie vorgestellt hat, wo es dann halt hervorging durch qualitative Erhebung, aber auch quantitative Erhebung, dass vor allen Dingen Leute in solchen Situationen sind, weil sie psychische Probleme haben, weil sie Notlagen haben, weil sie durch Pflege dann eben verhindert sind und dadurch kaum flexibel sind, was Arbeitsplätze angeht, Kinderbetreuung, was auch immer. Es gibt da einfach so wahnsinnig viel, auf das, wo keine Rücksicht genommen wird und dass Eltern auch dazu bereit sind, selbst auf Essen zu verzichten, damit ihre Kinder genug haben. Ja, also die Leute hungern halt eben dafür. Aber das sind halt nicht die Aspekte, die dann da eben vorkommen. Und das ist furchtbar. Und ich finde es schön, dass es da jemanden gibt, der zum einen für Awareness sorgt, aber zum anderen auch wirklich Leuten in Notlagen unkompliziert hilft, sanktionsfrei. Ja, also wenn da mal irgendwelche Entscheidungen sind, da sind wir wieder bei Entscheidungen, ne? Wenn ja das Jobcenter dann irgendwas streicht, irgendwelche Mittel oder so, und dann bist du halt am Arsch, wenn keine Miete da ist, wenn du deine Nebenkosten nicht zahlen kannst, wenn du eine krasse Nachzahlung hast, irgendwelche Schulmittel oder so, die nicht komplett getragen werden. Diese ganze Stigmatisierung und so, da gerne folgen, engagieren. Ich glaube, da gibt's viel zu tun. Und wenig zu holen, muss man auch sagen. Es wird dann ja auch mal mit Steuerhinterziehungsgeldern in Bezug gesetzt. Vielleicht kann man auch mal da hinschauen.
Wir haben ja schon mal über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Rente bekomme von diesem Staat. Und mein Vorschlag wäre wirklich einfach, sollen die alles aus der Rente raus, ins bedingungslose Grundeinkommen rein und jeder bekommt ein Einkommen und dann gucken, was wir damit machen.
Ja, aber da ist halt noch ein weiter Weg hin, weil das muss ja auch irgendwie vernünftig und verhältnismäßig geklärt werden. Da haben wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen. Also es kann ja nicht einfach sagen, dass jeder das bedingungslose Grundeinkommen bekommt, aber die, die jetzt in hohen Positionen arbeiten, kriegen weiterhin so unverhältnismäßig viel mehr als halt der Durchschnitt der Bevölkerung.
Also für die oberen 500.000 wird diese 1.500 oder maximal 2.000 Euro, von denen wir hier reden, für die sind das Peanuts, ne? Also was habe ich jetzt gerade wieder gelesen? 500 Deutsche haben Billionen, 200 Billionen der ganzen, also es muss man sich mal reinziehen. Für die sind 2.000 Euro, als würdest du 2 Cent ausgeben. Also wirklich, also das ist nichts, das ist gar nichts. Das machen die pro Tag, während die Geld von A nach B verschieben, machen die mehr Geld, als das Grundeinkommen ausmacht. Ja. Das ist verrückt.
Vermögensverteilung in Deutschland ist...
Nee, genau. Also wie gesagt, nochmal. Also Geld, wo Geld ist, wächst Geld. So, wenn du Geld hast, packst es aufs Konto und du kannst es da liegen lassen, dann wächst das automatisch. Dann machst du gar nichts. Und dann sind 2.000 irgendwann nichts mehr. Und nochmal, das ist, für mich ist das eine Menge Geld, für dich ist das eine Menge Geld, aber ich glaube, es gibt Menschen, und die leben auch hier in Deutschland, für die ist 2.000 Euro nicht mehr viel.
Ja, total.
Und die wollen das auch gar nicht, weißt du? Also für die ist das auch dann irgendwie, also das ist ja auch irgendwie so ein, warum sollte ich das Geld nehmen, glaube ich? Also so,
naja.
Natürlich wird es ein paar geben, die es auch zusätzlich drauf haben wollen, keine Ahnung. Aber jedem steht es zu, jeder kann es haben. Dann soll er spenden, ist auch okay.
Aber der Punkt ist ja, und jetzt sind wir ja dann doch wieder beim Politischen angelangt, dass diejenigen, die halt versuchen irgendwie zu erklären, dass es wichtig ist, am Bürgergeldempfänger zu sparen, das sind halt diejenigen, für die 2.000 Euro nicht viel Geld wert ist.
Ja,
nicht Geld. Doch, das war richtig. Ja,
ja. Das, also, genau, ja, ich unterstütze dich.
Nein, ja. Absolut. Also ja, Zahlen sind da recht eindeutig. Es gibt den Gini-Koeffizienten, der die Ungleichheit beschreibt. Also Gini-Koeffizient, der geht von 0 bis 1. 1 bedeutet komplette Ungleichheit. 1 hat alles, der Rest hat gar nichts im Grunde. Und 0 heißt halt eben, alle haben gleich viel. Und in Deutschland ist vor allen Dingen der Gini-Koeffizient, also man unterscheidet dann auch nochmal bei Einkommen und Vermögen. Einkommen ist gar nicht so wild in Deutschland, der liegt bei 0,3, aber bei Vermögen liegt er fast bei 0,8 und damit auch deutlich über dem EU-Durchschnitt. Also Vermögen sind auf jeden Fall ein Thema, Vermögensungleichheitsverteilung und was sich dann auch daraus ergibt und dass dann auch so viel über Bürgergeld gesprochen wird, also auch wenn man sich den Anteil einfach am Sozial Ausgaben und so weiter anschaut, es ist einfach völlig unverhältnismäßig. Man müsste über andere Sachen sprechen.
Die reden von Banden und Kriminellen, die sozusagen das Geld ausnutzen. Das sind ein kleiner dreistelliger Bereich, von dem wir hier reden. Also es ist wirklich,
den sie nicht mal beziffern können. Also,
genau. Ja.
Also wenn da, ganz verrückt. Wenn sich da eine Sozialdemokratin Bärbel Bast in dem Fall wirklich hinstellt und damit ihre Rede eröffnet, über kriminelle, mafiöse Strukturen im Bürgerbildbereich zu reden, dann weiß ich auch nicht. Aber gut, wir wollten ja gar nicht darin abdriften.
Ich wollte gerade sagen, Götz, hol uns raus aus dem politischen Kreis.
Götz wollte einfach nur wissen, was bei uns so läuft. Und bei mir Politik muss ich laufen.
Die ganze Zeit. Ja,
Inflation. Ich war auf der Kirmes mal wieder mit meinen Kindern. Es war Oktober, es war hier Oktoberfest, Kirmes bei mir im Ort. Was soll ich sagen? Es hat sich nichts geändert, außer dass alles nochmal teurer geworden ist auf jeden Fall. Autoscooter mit Driftfunktion kann ich nach wie vor empfehlen. Essen immer schwierig bei Kirmes.
Entschuldigung, aber Langosch hast du doch bestimmt.
Ich habe einen Langosch gegessen, ja, aber das, der hat nicht die Ansprüche erfüllt, die ich vom Weihnachtsmarkt Langoschstand gewohnt war.
Okay.
Das war leider nix. Also da hatte ich letztes Jahr schon eine Pizza, die überhaupt gar nichts war und da gehört ich echt einiges zu, eine Pizza so komplett zu verkacken. Also eine Pizza ist entweder super geil oder sie ist okay. Aber dass sie so richtig beschissen ist, da gehört schon einiges zu. Und dass man da dann immer noch irgendwie 7 Euro für so ein kleines Stück haben möchte. Shame on you, Pizzamann. Ich glaube nicht, dass du ein echter Italiener warst. Habe ich halt nicht genommen, aber der Langosch war leider auch nicht gut. Und ein Fehler, den ich nicht weiterempfehle an unsere Karnivoren da draußen. Wenn ihr das Angebot sind von einem Langosch, wo dann irgendwie auch Parmaschinken oder sowas drauf ist mit Tomaten und so. Das klingt alles nach einer guten Kombination. Aber man kann es überhaupt nicht gut essen, weil dieser Schinken, der zieht halt die ganzen Tomaten mit runter, wenn du sie runter isst oder wenn du darauf kaust. Und das isst du dann halt auch mit der Hand und nicht mit Messer und Gabel. Also es gibt nur Probleme.
Du klingst ja gerade richtig alt, Mann. Aber geil. Nein, ich lieb's.
True Story. Aber ja, das ist in meinem Leben los, sonst könnte ich halt von Excel erzählen.
Ich möchte einmal kurz eine neue Gleichung aufmachen. Also ich habe ja mal irgendwann die Theorie in den Raum geworfen, dass Pommes halt einfach besser schmeckt, je näher du am Meer bist. Und vielleicht ist noch irgendwie die Theorie, Langosch schmeckt halt besser, je näher du an Weihnachten bist.
Ja.
Vielleicht brauchst du da das Weihnachtsmarktgefühl. Ja.
Ich befürchte auch. Also wenn Schinken, dann nur Schinkenwürfel auf jeden Fall.
Ja, oder einfach der klassische, ohne den ganzen Schnickschnack. Das wäre die Theorie.
Das kann halt auch sein. Also generell würde ich aber, ich habe es auch vorher nie mit so einem Schinken gegessen, werde ich von absehen in Zukunft. Ist auch mein Fehler. Sehe ich mich selbst auch in der Verantwortung. So wie Götz heute auch schon mal eingestanden hat, okay, vielleicht war ich auch irgendwie nicht akkurat in der Situation, muss ich mich da auch selbst hinterfragen, ohne die Wut, einfach nur mit einem tomatenbefleckten Schuh. Das war das, was mir dabei passiert ist. Aber ja, auch ich muss mich da reflektieren und sagen, okay, das war einfach keine gute Bestellung. Ich habe mich da als Kunde nicht optimal verhalten.
Ja.
Ich habe mich blenden lassen.
Aber das ist auch ein ganz beschissenes Gefühl, ne? Also wenn du irgendwie, du hast ja wahrscheinlich vorher drüber nachgedacht und hast dir gedacht, oh, das könnte vielleicht eine gute Idee sein, mir da so einen Langosch da irgendwie für 16,50 zu holen. Und dann kriegst du das da über den Tresen gereicht und dann beißt du rein und dann hinterfragst du alles.
Ja. Da war der Teig auch nicht mehr geil und so. Das, ja.
Und dann läufst du irgendwie so 2 Stände weiter, so an, keine Ahnung, gebratene Champignons in Knoblauchsoße vorbei und ärgerst dich, dass du nicht das genommen hast.
Nein, du nimmst das natürlich auch noch. Das ist einfach, wo ist denn die Frage?
Ja, wenn du mit 4 Leuten unterwegs bist und einer, der alleine unterwegs ist. Ja,
irgendwann sind die 16,50 Euro Stücke vorbei, sind weg.
Papa kann auch mal alleine ein bisschen. muss mal kurz erkunden hier.
Ja, aber Papa geht ja alleine ja nicht aufs Oktoberfest.
Das ist halt auch eine komplette Bargeldveranstaltung, was ja auch schon immer irgendwie blöd ist. Also mit 4-5 Leuten so 70, 80 Euro, da hast du so schnell durchgeballert. Da hast du dich noch gar nicht entschieden, ob ich dieses krasse Karussell jetzt vielleicht mache oder nicht. Das ist Geld schon weg. Also
vielleicht auch mal die Frage, also es war jetzt ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, waren diese ganzen Oktoberkirmesse ja gerade, die sind jetzt ja irgendwie durch. Mhm. Und wir haben hier in der Region auch so eine relativ große, Reinholdi heißt die. Mhm. Also unser jüngstes Familienmitglied hat da tatsächlich, als dann die ersten Plakate so rauskamen, so direkt große Augen gekriegt und hat das angesprochen. Aber wir haben uns dann einfach dazu entschieden, wenn jetzt explizit an dem Wochenende das Ganze nicht angesprochen wird, dann ignorieren wir das einfach auch, weil eigentlich keiner von uns Bock hat, da hinzugehen. Also hättest du von dir aus Bock auf dieses Fest zu gehen, wenn keiner deiner Nachkömmlinge sagen würde, ich will da unbedingt hin.
Nein, es ist super laut, es ist teuer, alles ist irgendwie von minderwertiger Qualität, was du dort kriegst, die Preise, die es dort irgendwo gibt und so, das Essen, es ist alles nicht geil, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas fasziniert mich einfach an Kirmes. Es sind wahrscheinlich die Leute. Also es sind zum Teil, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Kirmes-Fans sind oder so, weil die sehe ich halt das ganze Jahr nicht. Ich glaube, eine These, die ich auch schon jedes Jahr hier aufstelle. Es ist wahnsinnig interessant. Also aus soziologischer Sicht wahnsinnig interessant.
Verstehe mich da nicht falsch. Also wenn ich erstmal da bin, weil ich halt von Familienmitgliedern quasi genötigt wurde, dahin zu gehen, dann sehe ich genau diese Faszination. So, ich merke diesen ganzen Vibe, der da damit einhergeht, die komischen Klänge, die halt von irgendwelchen Autoscooter oder Musikexpressen so rüberschwappen, so gerade wenn es dunkel wird, dieses Gewirr an Lichtern und du dann halt diese ganzen Menschen siehst, also vor allem, wenn du halt irgendwie dieses Schauspiel von Heranwachsenden siehst, die da irgendwie in Balztänzen versuchen, irgendwelche Rosen zu schießen oder sowas. Das ist schon irgendwie etwas, was sehr faszinierend ist und ja, aus soziologischer Sicht irgendwie sehr interessant. Ja, aber es würde mich halt nichts von meinem Sofa runterkriegen, um einfach freiwillig dahin zu gehen. Das wollte ich damit sagen.
Nein, das stimmt, da bin ich bei dir. Also ich hätte nicht von alleine irgendwie das innere Bedürfnis, ich liege auf dem Sofa und denke mir, Mensch, ist doch Kirmes dieses Wochenende. Zack, auf geht's und ab zur Kirmes.
Witzig, weil ich würde einfach sagen, ich liege auf dem Sofa und denke mir, Mann, es ist Kirmes. Pilze in Knoblauch. Ja, geil. Und dann geht's los. Also wirklich, das ist für mich, also das ist eine Motivation. Mhm. Mandeln, Pilze, so dieses ganze Kirmesgefühl, mit den Ausstellern, ein bisschen schnacken, mal so, weißt du, also ist ja auch einfach ein krasses Leben als Aussteller unterwegs zu sein in ganz Deutschland.
Ja, bestimmt.
Du hast da, oder teilweise haben die ja nur 3, 4, 5 Aktionen und dann leben die davon. Und natürlich ist das dann auch teurer. Ich bin komplett bei euch. Es ist zu teuer. Und man muss fragen, in welcher Relation bezahle ich für mein Ochsenschwanzbrötchen noch 15 Euro? Alles gut. Ich bin vollkommen bei euch. Aber ich habe auch das Gefühl, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen mittelalterliche Sicht vielleicht da drauf. Das ist halt der Ting, ne? Das ist halt, das Dorf kommt zusammen, das Dorf feiert, das Dorf zelebriert, das trinkt, man kommt sich näher, man ist in Austausch. Das ist natürlich in Großstädten heutzutage nochmal ein ganz anderes Bild, was da, aber das kommt daher. Mhm. Es ist ein Zusammenkommen und ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde, für mich sind es immer noch die Pilze, die mich auf jeden Fall auf die Kirmes treiben können, ohne dass ich irgendwie Gefahrgeschäfte fahren muss oder so. Mhm. Also wirklich. Das fahre ich vielleicht dann trotzdem, aber...
Wie weit musst du denn gehen, um auf der Kirmes zu sein?
Halbe Stunde brauche ich.
Okay, also doch schon ein bisschen länger. Ich dachte, du bist ja in der Großstadt, nee, das hätte also ja auch sein können. Also
Viertelstunde, 20 Minuten, ich will nicht übertreiben, aber damals auch, wo ich in Bielefeld gewohnt habe, hatte ich auch unten die, sag mal schnell, Ballonfiesta, Radrennbahn ist das, ne?
Mhm. Ja.
Genau,
ja.
Da habe ich auch 15 Minuten dran gewohnt und wie gesagt, dann lag ich da abends und... Ey, Mist. Und dann siehst du das Feuerwerk, ne? Diese ganze Und Mist, es ist Kirmes. Ja, nee, hin. Und dann bin ich aufs Fahrrad und hab mir erstmal 2 Pilze geholt, einen direkt auf dem Weg und einen mitgenommen. Mhm. So, also für mich ist das eine Motivation, auf eine Kirmes zu gehen. Weil sonst, ich mach mir das selber nicht so richtig gerne, weil das ist super viel Arbeit. Du musst halt super drauf aufpassen, dass das nicht anbrennt. Aber ich liebe es. Pilze, Zwiebeln und Knoblauchsoße. Ist auch einfach ein guter Folgentitel.
Ja, ich würde einschalten, ganz ehrlich.
Definitiv, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten.
Nee.
Aber ich habe ja mal in Bielefeld direkt in der Innenstadt gewohnt, also auf dem Jahnplatz für die Locals. Und da finden halt im Jahr mindestens zwei Feste statt, und zwar einmal der Leinewebermarkt, das ist quasi so eine Kirmes im Sommer, und halt der Weihnachtsmarkt, der ist das halt quasi die Kirmes im Winter. Und da war wirklich so, dass ich aus der Tür rausgegangen bin und im Prinzip mitten in den Ständen stand. Also ich musste irgendwie 10 Meter in eine Richtung laufen, da war ich irgendwie an der ersten Pommesbude, nach 50 Metern habe ich irgendwie den ersten Crepe gekriegt. Da war es tatsächlich manchmal so, dass ich oben saß und mir dachte, ja, jetzt bin ich ja schon mittendrin, jetzt kann ich mir auch irgendwie hier noch irgendwie Crepe mit Kinderschokolade holen. Da bin ich bei dir.
Aber dann warst
aber
du
da
schon
war ich
drin,
auch schon
ne?
drin.
Da war ich schon drin.
Du warst drin, ja. So, ich habe das Fenster, also wenn ich das Fenster nur ein bisschen aufgemacht habe, damit der Rauch damals abgezogen ist, da habe ich dann schon diese Orgelklänge gehört draußen, und ja, das ist ein anderes Ding. Ah, das ist so ein Thema, das hätten wir vielleicht ein bisschen früher aufmachen sollen. Dann hätte ich vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was von dir erfahren, Sven.
Aber eine Kirmes-Top 3. Lass uns bitte mal eine Kirmes-Top 3 machen. Was ist sozusagen Sachen, die ihr gern auf einer Kirmes macht? Vielleicht gibt es ja auch Doppelungen, keine Ahnung, aber lass uns mal so ein bisschen auf Kirmes-Talk, wie war das damals, wie ist das heute, finde ich nochmal ein spannendes Thema auf jeden Fall. Vielleicht kann man ein bisschen tiefer reingehen.
Ja. Also, dass wir jetzt einfach eine Sendung callen, die irgendwann im nächsten Jahr stattfinden wird.
Also wir sind im Callen super, das kriegen wir gut hin.
Ja. Eröffnen, sage ich nur.
Ja, callen auf jeden Fall. Die große Frittierfolge, wer erinnert sich nicht?
Ich war da.
Ich wollte gerade sagen, Sven war da, ganz alleine.
Grüße gehen raus. Nee. Grüße gehen raus. Meine Schwester war da, Nils war da. Also waren ein, zwei Kollegen waren auf jeden Fall mit. Deswegen Grüße gehen raus.
Ohne Aufnahmegerät.
Aber kein Aufnahmegerät. Und ihr beide wart nicht da. Das ist, glaube ich, viel wichtiger.
Ja.
Naja, egal.
Das stimmt.
Ich würde sagen, das war's für heute.
Das war's.
Ja, ich roll uns jetzt hier mal raus. Ne? Und
ey, roll uns raus.
Einem von euch beiden das Wort.
Ja, ich glaube, ich nehme es auf. Wir sind ja heute ein bisschen politisch gewesen, aber das soll jetzt nicht heißen, dass wir jedes Mal politisch werden. Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Anlass jetzt nutzen, um einen ARD-Mediathek-Service hier rauszuhauen. Und zwar wirklich eine Doku, die mich sehr berührt hat, die ich sehr spannend fand und die genau diese Thematik, auf die wir heute angesprochen haben, so ein bisschen eingeht. Sind wir noch ein Volk? Link findet ihr wie immer bei Instagram, schiebe ich mit rein. Guckt euch die an, schicke ich auch gleich den Jungs. Wirklich sehr, sehr spannend. Und damit bin ich raus. Fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt.
Auch ich verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen. Nein, falsch, das ist der Part von jemand anderem. Einfach hätte mich mal interessiert, wie Götz dann nachher dann dargestellt hat. Was hätte er noch anzubieten gehabt?
Er muss Nacht sagen.
Ja, gute Nacht. Nein, mir bleibt erstmal nur übrig, mich zu bedanken für euch da draußen zum Einschalten, fürs Einschalten, sagen wir sogar fürs Einschalten. Wie immer, wirklich, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Selbst ich hätte nicht gedacht, dass ich es bis hierhin schaffe, aber wir haben es alle gemeinsam geschafft. Ich glaube, wir müssen Kirmisse einfach wertschätzen und im Plural herausfinden. Auch das könnte Thema werden der nächsten Top 3. Freut euch auf alles, was da kommt. Ich bin ein bisschen schockiert, dass wir jetzt schon für 2026 planen. Ich habe eben, und das ist jetzt ein Blick hinter die Kulisse, ich lüfte einmal den Vorhang. Schaut mal, wie Sven da auf seiner Tastatur 2026 tippt bei etwas. Also ja, die Planung starten. Es ist völlig irre. Ihr seid völlig irre, ihr habt es hier durchgehalten, aber dafür liebe ich euch und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, haut rein, ciao.
Ja, und auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall auch gleich eine wunderschöne gute
Nacht,
wann immer ihr das hört. Ja, ich bin tatsächlich fasziniert, dass wir mit großen Schritten auf das Ende des Jahres zugehen und bald tatsächlich ja auch dann die Zeit ist. Und Roman, du musst es direkt ausprobieren, ne? Also sobald irgendwie die ersten Weihnachtsmarktklänge in deinem Ohr sind, direkt zum Langoststand und einfach mal gucken, ob meine Theorie vielleicht doch den Tatsachen entspricht.
Eine Sache vielleicht an der Stelle. Langosch verbinde ich halt so mit dir, ne? Wenn ich an so einem Langoschstand vorbeigehe, Momentchen, ich muss immer sofort, egal mit wem, mein bester Freund, er mag auch Langosch voll gerne, so, ist immer sofort im Kopf. Ja. Und wenn ich ihn esse, denke ich auch an dich. Es ist wirklich verrückt. Also es ist wirklich so gelingt mit dir, dieser Langosch.
Also wenn ich einmal abtreten sollte von dieser Welt, behaltet mich mit Langosch bitte in Verbindung.
Lord Langosch.
Schreibt Langosch in die Kommentare, Leute.
Roman, das war doch dieser Typ, der voll auf Langosch stand, oder?
Freak. Ja, Und mein sinnloser Fakt für heute, also ich werde ihn jetzt sagen und dann werde ich noch einen zweiten hinterherhauen, weil ich mir irgendwie nicht ganz sicher bin, ob das den Tatsachen entspricht oder ob das einfach nur so ein urbaner Mythos ist. Aber irgendwie, vielleicht mal einfach Call to Action da draußen, weil ich habe in der Schnelle, die mir eben gerade noch blieb, beziehungsweise die mir heute noch blieb, wo ich das gelesen hatte, habe ich irgendwie es nicht mehr geschafft, das zu verifizieren. Aber wenn es so ist, dann finde ich es einen mega witzigen Fakt. Und zwar, wisst ihr, was ein Tic-Tac wiegt?
Ein Tic-Tac? Zwei Gramm hätte ich jetzt auch gedacht, oder?
Ich habe zwei Kalorien, hat man ja immer im Kopf, ne? Das war immer dieses Thema.
Stimmt.
Werbegeschädigt auch an der Stelle. Mhm. Aber wie viel es wiegt, ich würde fast sagen 2,5.
Ich sag 2.
0,49 Gramm soll es wiegen.
Oh, da war ich ja viel näher dran.
Viel.
Und besteht zu 95% aus Zucker. Aber das dieser Fakt, den ich gerne mal gefaktcheckt hätte, vielleicht von unserer Rechercheabteilung, vielleicht von euch da draußen, in den USA.
Müssen wir mal einen stauben.
Ist alles, was pro Portion weniger als 0,5 Gramm Zucker hat, zuckerfrei. Und da ein Tic Tac generell weniger als 0,5 Gramm wiegt, gilt es dann auch als zuckerfrei.
Ach, witzig.
Versteht ihr das?
Ja, okay.
Ja.
Aber wie viele Kalorien hat es? Das muss doch ausgezeichnet werden.
Bei gerade mal 2 Kalorien, davon gehe ich aus. Aber da ich nicht weiß, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, ich aber diesen Fakt irgendwie witzig fand, hätte ich mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, was eine Wolke wiegt?
Ich bin durch eine Wolke durchgegangen.
Deswegen, ja, das wäre eigentlich was letztes Mal gewesen.
Ist das nicht abhängig davon, wie groß so eine Wolke ist?
Eine durchschnittliche Wolke. Sagen wir mal eine durchschnittliche Wolke.
Ja, da habe ich ja direkt die Durchschnittswolke vor den Augen. Mhm. So eine durchschnittliche Kumulus. Mhm. Ich sag 13 Kilo.
ja, würde ich drunter bleiben, würde sagen so 3 Kilo.
Ne, Wolke. So eine Wolke am Himmel.
Wasser, das ist das Wasser, die Wassertropfen, der
ja. Ne? Super schwer, ist bestimmt viel mehr als 13 Kilo.
Also,
das sind die Wassertropfen halt, keine Ahnung.
Also, bei meinen Recherchen nach sind die durchschnittliche Wolke wiegt 550 Tonnen. Weil sie halt voll mit Wasser ist.
Siehst du, war ich schon wieder viel näher dran als Sven.
Okay, aber ich find's interessant, das unnütze Wissen wird zu einer Quizshow am Ende. Das finde ich auch gut. Können wir vielleicht auch ein bisschen fürs neue Jahr mal mitdenken.
Ja, also gerade wenn es so um Zahlen geht.
Mhm, ja. Vor allen Dingen, ich habe jetzt noch ungefähr 11,5 Monate ein Perplexity-Plus-Abo. Also Recherche gerne an mich auslagern. Im Moment geht da einiges.
Oh, good to know, my man. Good to know.
Ja, ich habe ja ein Reasoning-Modell, Leute.
Ich bin ja komplett drinne und wirklich halte ich mir im Hinterkopf. Weil ich würde da gerne mal rumexperimentieren.
Dann machen wir den Podcast wohl noch ein bisschen länger.
Hast du...
Verrückt.
Nein, aber ich würde gerne ausprobieren, was es kann, weißt du? Und wenn ich meine Anfrage gestellt habe, dir die schicke und du gibst sie mal ein und ich gucke, was bei dir rauskommt, finde ich spannend. Oh, spannend. Cool. Erzählen wir euch nächstes Mal.
Ja. Geil. Cool. Dann gute Nacht.
Also.
Ciao. Gute Nacht. Bis dann. Ciao.
Nacht.
Sie hörten eine Abfahrt A2 Produktion. Eine redaktionelle Planung und Umsetzung von Roman, Götz und Sven.